Zweite Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit Jan Klein-Rilsing.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tornetz, eurem zweiten Fußball-Bundesliga-Podcast. Mit mir, eurem Tornetz-Host Jan Klein-Rilsing. Spieltag Nummer 21 und endlich hat es ein Team geschafft, die kriselnden Schalker von der Tabellenspitze runterzuholen. Darmstadt 98, ja, dummes Darmstädter, sind die neue Nummer 1 in Liga Nummer 2, weil Schalke schafft es wieder nicht zu gewinnen. Sogar ein 2:0 Vorsprung gegen einen Abstiegskandidaten reicht am Ende nicht für 3 Punkte in der heimischen Arena. Und gegen dummes Darmstädter, die Lautra mit 4:0 auseinandergeschraubt haben und damit sogar einen Statement-Sieg gelandet haben. Da dann auch noch der SC Paderborn oben mit dreifach gepunktet hat. Hannover 96 hätte bis hier Berlin ebenfalls gewinnen konnten. Ist es jetzt richtig kuschelig oben. Der Aufstiegskampf wird spannender denn je. Und unten ist auch Party angesagt. Magdeburg gewinnt mit 5:4 in Fürth. Das Hinspiel ging ja noch genau andersrum aus. Da haben die Fürther 5:4 in Magdeburg gewonnen. Party ohne Ende. Und dann sind ja noch so Clubs wie der VfL Bochum, der sich auch langsam oben ran kuschelt. Bei Preußen Münster 1:1 geholt. Trotzdem in der Vorwoche noch Schalke besiegt. Da ist also auch noch was drin mit Trainer Uwe Rösler. Ihr merkt schon, mächtig Spannung angesagt, also lasst uns keine Zeit verlieren. So, fangen wir also an mit der Analyse von Spieltag Nummer 21 und übergeordnet natürlich nochmal die Transferphase in der zweiten Fußball-Bundesliga, die wir in dieser Folge auch nochmal besprechen wollen, weil ja, der Deadline Day am vergangenen Montag hat nochmal einige Transfers zutage gebracht. Unter anderem hat sich auch noch jetzt Sven Köhler verabschiedet, der Innenverteidiger und Kapitän von Eintracht Braunschweig, verabschiedet sich nach Zürich. Hertha BSC Berlin hat unter anderem auch noch einen neuen Flügelspieler mit Josep Brekalo dazu bekommen. Ehemaliger Wolfsburger Stuttgarter Flügelflitzer kam von AC Florenz und besitzt natürlich auch nochmal so diese technischen 1 gegen 1 Qualitäten, super Dribbler. Also bei ihm kann ich mir auch noch vorstellen, dass man vor allen Dingen, wenn man gegen tiefstehende Gegner spielen muss, als Hertha das er dann solche Situationen auflösen kann, solche massierten Defensivreihen auseinanderzieht, bespielt, überspielen kann und so für Gefahr sorgt. Und auch der erste FC Kaiserslautern hat sich vor allen Dingen nochmal aus der Bundesliga für den Sturm verstärkt. Da Bretagne erstmal ausfällt, kommt Bergim Berisha von der TSG Hoffenheim dort aussortiert, hat aber, wie gesagt, als ehemaliger deutscher Nationalspieler auch schon nachgewiesen, dass er die Qualität besitzt, mindestens auch für die Bundesliga. Deswegen eigentlich sogar überqualifiziert für Liga Nummer 2. Sein Problem zuletzt war er nicht so richtig in Form. Er braucht dann bald wieder dieses Selbstbewusstsein, diese Spielpraxis, einen Trainer, der voll auf ihn setzt. Und das kann ich mir schon vorstellen bei der beim ersten FC Kaiserslautern, dass er diese Rolle auch einnehmen kann. Als Goalgetter ist er noch so ein bisschen eher mitspielenderer Stürmer. Könnte natürlich auch ganz gut passen, wenn man da vielleicht mal so eine Doppelspitze spielt aus Skite und Berisha. Beide dann sehr unberechenbar, können sich dann auch immer wieder frei auf dem Feld bewegen. Das könnte ich mir schon sehr gut vorstellen, dass Berisha diese Rolle gefallen könnte. Vor allem, wie gesagt, die Verteidiger in Liga 2 tendenziell eher qualitativ wenig schlechter als in der Bundesliga, bedeutet, er sollte dann auch mehr Platz und Raum bekommen, um auch mit seiner fantastischen Technik, seiner Schusstechnik, den einen oder anderen guten Abschluss auf den Kasten des Gegners zu bringen und so dann auch Scorer sammeln wird. Also, wie gesagt, für mich ist das sogar ein relativ risikoarmer Transfer. Er kommt sogar fest. Ist natürlich auch nochmal ein richtiges Faust-Pfand. Und da bin ich dann doch gespannt. Und beim 1. FC Magdeburg, die haben sich nochmal im Sturm verstärkt mit Richmond Tachi vom 1. FC Kaiserslautern, einen schnellen Stürmer geholt, der auch nicht so viel Spielpraxis hatte, der aber auch schon in Ansätzen Liga 2 nachgewiesen hat, dass er dass die Qualität auch für dieses Liganiveau besitzt. Ist einer, der auch in die Tiefe geschickt werden kann. Bedeutet, wenn Magdeburg halt nicht nur Ballbesitzfußball spielt, sondern vielleicht auch mal innerhalb eines Spiels merkt, okay, dieser Ballbesitzfußball funktioniert nicht oder der Gegner ist so balldominant, wir selbst kommen nicht in den Ballbesitz, müssen jetzt oder wollen dann auf Konter lauern, dann ist von Tachi natürlich perfekt, weil wie gesagt, du kannst ihn in die Tiefe schicken, er besitzt das Tempo. Er hat auch einen ordentlichen Abschluss, die Chancenverwertung, ja, ist da eher so das Problem bei ihm, weshalb es natürlich für ihn auch nicht höher geht. Ja, das wird ein sehr spannender Transfer sein zu beobachten, einfach weil ich schon in Tachi immer noch viel Potenzial sehe. Hat in den vergangenen Jahren, wie gesagt, es noch nicht so andeuten können. Glaube aber, dass er doch die Qualität besitzt, um Magdeburg zu verstärken und auch den Klassenerhalt zu realisieren. Bei Bielefeld, da gab es am Deadline Day zu keinem weiteren Transfer mehr. Ich meine, sie haben ja mit Robin Knoche, Maxi Bauer, Yannick Rochelt ordentlich Qualität nochmal dazu gewonnen. Gerade in der Innenverteidigung deutliche Erfahrung und mit Rochelt nochmal einen technisch basierten Jungen. Da haben sie ihre Hausaufgaben schon vorher gemacht. Genauso wie auch Dynamo Dresden haben jetzt nochmal die Chance bekommen, Ben Bobtzien aus Mainz auszuleihen. Eine weitere Offensivoption, quirliger, wendiger Spieler. Da bin ich auch gespannt, wie er sich machen wird. Wurde ja jetzt auch schon am Wochenende gegen Schalke eingewechselt. Hat da aber ja jetzt noch nicht so den großen Impact haben können. Eintracht Braunschweig, die haben in der Offensive nochmal nachgelegt. Ja, nach der Abgang von Christian Conte im Sturm brauchten sie da nochmal Verstärkung und haben sogar doppelt zugeschlagen. Nämlich zum einen von Borussia Mönchengladbach Grant-Leon Ranos, einem Mittelstürmer Armenia ausgeliehen, bei Bayern München ausgebildet. Hat Borussia Mönchengladbach nicht richtig zum Zug gekommen und jetzt aber bei Braunschweig in Liga 2 die Möglichkeit, sich zu beweisen. Und da jetzt auch eine Vakanz im Sturm besteht, momentan ja nur Yadimchi und Sidi Saneda, weil er auch noch ein Polter, ein Ramsak und ein Schabo weggegangen sind. Also da besteht richtig Bedarf, weshalb dann auch nochmal Aaron Opoku gekommen ist, ehemaliger Osnabrücker Lauterer, der auch enormes Tempo mitbringt. Er dann vielleicht sogar nochmal die Rolle eines Conte einnehmen kann und gegen Grant-Leon Ramos so ein richtiger Strafraumstürmer ist. Bedeutet, dass dann auch so einer wie Yadimchi ein bisschen entlastet wird, der auch eher so ja, aus dem Halbraum kommt, eher so hinter einer großgewachsenen Spitze spielen möchte. War bis jetzt auch noch nicht so der Fall. Deswegen könnte Grant-Leon Ramos wirklich nochmal ein richtiger Zielspieler vorne sein, ein Wandspieler. Und dahinter dann mit einem Opoku, mit einem Yadimchi, mit einem Sidi Sané Jungs zu haben, die dann aus der Tiefe heraus ihr Tempo, ihre Qualitäten, ihren Tiefgang perfekt ausnutzen können. Da will ich auf jeden Fall mal schauen, was da noch so kommt. Und Schalke, die haben auch nochmal richtig zugelegt, haben für die Linksverteidigung Musa Ndjai geholt vom RSC Anderlecht, beim FC Barcelona in La Masia ausgebildet, eher defensiverer Linksverteidiger. Kann auch linker Innenverteidiger in der Fünferkette spielen. Und hat jetzt gegen Dresden auch schon mit Ansätzen gezeigt, dass er defensiv sowieso stabil ist, aber auch in der Offensive den einen oder anderen Impuls setzen können. Und ich glaube auch, dass er, wenn er Spielpraxis bekommt, sich Selbstbewusstsein hat, sich dann auch offensiv mehr traut. Und dazu noch Adil Awash, ehemaliger PSG-Jugendspieler, festgekommen, offensiver Mittelfeldspieler, Franzose, direkt auch ein Treffer von Edin Dzeko beim 2:2 gegen Dresden vorbereitet. Hat nochmal auch einen gewissen Flair reingebracht, weil er halt technisch so versiert ist. Einer, der im 1 gegen 1 stark ist, jetzt nicht das größte Tempo hat, aber wie gesagt, wenn er dann Flanken schlägt, die kommen punktgenau, butterweich, das ist natürlich dann nochmal eine weitere Stärke, wenn Schalke dann auch aus gegen tiefstehende Gegner, wie es jetzt in der Rückrunde auch des Öfteren der Fall sein wird, gegen so einen favorisierten Club wie Schalke 04, dann trotzdem spielerische Lösungen zu finden, so ein Abwehrbollwerk auch zu be- und überspielen. Und das waren so für mich die wichtigsten Transfers in dieser Winterpause. Bin mal gespannt, was für euer Lieblingsstil, vor allen Dingen jetzt Richtung Deadline Day.
Die Tornetz-Tipp-Analyse.
Kommen wir zu eurer Lieblingskategorie, der Tornetz-Tipp-Analyse. Meine Tipps werden wie immer strengstens unter die Lupe genommen. Ich schaue, wo habe ich richtig gelegen und wo war eure Kritik dann auch berechtigt. Fangen wir an. Spiel vor allem in Greuther Fürth gegen Magdeburg. Ich habe gedacht, Magdeburg, die ziehen das, die haben Bock unter Patrick Sander gegen ein wackeliges Fürth. Gewinnen sie auswärts mit 3:1. Am Ende wurde es ein Sieg, 5:4 für die Magdeburger. Für mich heißt das 2 Punkte in mein Säckchen. Dann die zweite Partie, Preußen-Münster gegen den VfL Bochum. Da habe ich 2:1 für die Preußen getippt, weil Bochum tut sich vor allen Dingen gegen Mannschaften schwer, die so ein bisschen als Außenseiter reingehen, wo Bochum theoretisch das Spiel machen müsste, wobei Preußen-Münster ja auch eine sehr balldominante Mannschaft ist. Aber nach so einem Erfolg gegen den Tabellenführer, kennt man ja auch aus der Bundesliga, wenn eine Mannschaft gegen Bayern München gewinnt, tun sie sich im darauffolgenden Spiel meistens schwer. Das habe ich in diesem Spiel auch gedacht. Und so war es ja am Ende auch. Aber Preußen-Münster hat leider nicht den zweiten Treffer erzielen können, haben am Ende 1:1 gespielt. Für mich heißt das 0 Punkte. Dann das dritte Spiel, SV Elversberg gegen Hertha BSC Berlin. Da habe ich 2:0 für die Elversberger getippt. Ich habe gedacht, ja, nach der Vorwoche sind sie in so einem kleinen Lauf, können Statement-Sieg holen gegen Hertha BSC Berlin, die ich natürlich als einen der Aufstiegsfavoriten immer noch sehe, ultra stark, haben sich super in den Aufstiegskampf zurückgekämpft und beide SV Elversberg auch einen blitzsauberen Auftritt hingelegt am Ende. Verdient auch mit 3:0 gewonnen. Für mich bedeutet das aber leider 0 Punkte. Dann sind wir bei der Partie Paderborn gegen den 1. FC Nürnberg. Da habe ich 3:1 für die Paderborner getippt gegen Nürnberg, weil die sind momentan im richtig guten Lauf, der SCP und Nürnberg. Auch, ja, sind deutlich stabilisierter als noch in der Hinrunde, aber klar, Paderborn ist in dieser Saison schon eines der besten Teams und deshalb habe ich auch auf Sieg Paderborn getippt. Und am Ende gewinnt der SCP auch, aber mit einem Tor weniger. Trotzdem 2 Punkte in meinem Säckchen. Zwischenstand momentan 4 Punkte aus 4 Partien. Dann haben wir die Partie Schalke 04 gegen Dynamo Dresden. Da habe ich gedacht, ja komm Schalke, hol den ersten Sieg im Kalenderjahr 2026. Wenn es schon nicht gegen Teams geht, die ja so ein bisschen leicht am Krisen sind, dann vielleicht gegen eine Mannschaft, die gerade so richtig im Aufschwung ist, wo man dann vielleicht auch mal mit der Arena und der eher destruktiveren Spielweise die Gegner und den Flow so ein bisschen zerstören kann. Deswegen habe ich auf einen 1:0 Schalke Sieg getippt. Am Ende haben sie lange 2:0 geführt, aber Dresden mit richtig Schwung in der Schlussphase angekommen und haben das Spiel gedreht und deshalb endete es auch mit 2:2. Dummes Darmstadt gegen Kaiserslautern, da habe ich an ein enges Spiel gedacht, habe gesagt, ja, 2:1 gewinnt Darmstadt. Am Ende gewinnen sie es sogar verdientermaßen mit 4:0, waren deutlich die bessere Mannschaft. Für mich bedeutet das 2 weitere Punkte in meinem Säckchen. Und damit sind wir jetzt schon bei 6 Punkten. Dann Bielefeld gegen Braunschweig. Ein Abstiegsduell. Beide Mannschaften besitzen das Potenzial, haben es auch teilweise in der Saison schon angedeutet, dass sie mithalten können. In so einem direkten Duell kommt es immer wieder auch auf das Momentum an, auf so kleine Zweikämpfe. Und für mich spielt die Schüko Arena im Abstiegskampf immer noch eine große Rolle. Fantastisches Stadion mit einem fantastischen Stimmung durch die Fans. Und deshalb habe ich gedacht, ja, das Pendel schlägt so ein bisschen mehr bei Bielefeld aus. 1:0 Sieg. Am Ende gewinnen sie mit 3:2 durch die Tordifferenz. 3 Punkte für mich. Und damit sind wir schon bei 9 Punkten. Dann Hannover 96 gegen Holstein Kiel. 3:1 getippt, 3:1 ausgegangen. So wie Hannover 96 auch die Kieler auseinandergeschraubt hat, habe ich auch diesen Tipp gerockt. 4 weitere Punkte. Damit sind wir schon bei 13 Punkten. Bei Kiel, beim KSC gegen Düsseldorf habe ich ein bisschen daneben gelegen. 2:0 am Ende für den KSC gegen Düsseldorf. Ich habe gedacht, das wird wohl eine Nummer für den KSC werden. Die kommen jetzt oder befreien sich endgültig so ein bisschen aus dem Abstiegsstrudel. Am Ende geht es mit 1:1 aus. Nichtsdestotrotz, 13 Punkte für mich sind eine fantastische Ausbeute und unterstreicht, warum ich diesen Zweitliga-Podcast hier habe. Deswegen, trust in JKR. Design dein Verein, eure Plattform, wenn ihr euren Verein aber mal auf das nächste Level heben wollt. Ihr wollt eure Social-Media-Präsenz eures Vereins verbessern oder habt vielleicht sogar einen Podcast, so wie ich hier mit Tornet, und braucht coole Grafiken für euren Social-Media-Account, dann ist das die richtige Plattform. Hier bekommt ihr maßgeschneiderte Designs, könnt euer Logo sogar hochladen und der Support ist einfach unglaublich, bedeutet kurze Wege. Es ist ein sehr kleines Unternehmen, bedeutet natürlich, eure Anliegen werden sehr schnell behandelt. Also, design dein Verein, eure Plattform für den nächsten Schritt eures Fußballclubs. Freitagabend, Flutlicht, Preußen Münster gegen den VfL Bochum. Preußen Münster, eine Mannschaft, die so langsam leider tief im Abstiegskampf angekommen ist. Also es sind natürlich schon, blenden vielleicht auch noch so ein bisschen diese gute Auftritte in der Hinrunde, aber mittlerweile 22 Punkte, Rang 16, Magdeburg hat sie überholt. Und klar, so langsam braucht es auch mal wieder Siege. Da ist die Aufgabe VfL Bochum natürlich sehr undankbar, weil die Bochumer momentan aus einem super Lauf kommen, zuletzt Schalke 04 geschlagen sind, super drin. Und da musste Alexander Ende sich auch was einfallen lassen und hat ein bisschen defensiver spielen lassen. Nicht ganz so forsch, sondern eher die Mannschaft erstmal lauern lassen, hinten stehen und dann auf Fehler des Gegners warten und dann über Konter zu agieren. Deswegen passt auch, dass ein Amenido auf der 10er-Position war. Einer, der dann auch gegen den Ball aggressiv in den Zweikämpfen ist, aber mit dem Ball, wenn es dann ins Umschaltspiel geht, mit seinem enormen Tempo auch, eine Tiefe belauern kann. Und Oliver Batista-Meyer, der dafür dann auch eher als zweite Spitze in dem Imad Rondic gestanden hat, das ist einer, der ist körperlich jetzt nicht so stark. Der hat da einen feinen Fuß und das ist halt der, der dann nicht ganz so aggressiv in die Zweikämpfe geht, ins Pressing geht, sondern eher der abwartendere Charakter ist. So, und Bochum haben diese Rolle dann halt angenommen, spielen natürlich auch eher gerne auf Konter, weil Miyoshi, Holtmann sind schon sehr schnelle Jungs, mussten dann das Spiel machen. Und da war dann auch ein Onyeka gefordert als Spielgestalter, sonst ja eher so der Vollstrecker, der gerade bei Konter mit seinem enormen Tempo für gefährliche Akzente sorgen kann. Der muss jetzt einen tiefstehenden Münsteraner Block bespielen. Das hat Münster dann gut gemacht, weil sie haben die Stärken, die Bochum hat, gut neutralisiert, weil es ist ja Tiefe belaufen, Tiefe bespielen, mit Tempo dann Angriffe fahren. Und Miyoshi, Holtmann haben gar nicht den Platz dafür bekommen, überhaupt diese Tiefe zu belaufen. Und deshalb war Bochum auch nicht so kreativ. Klar hatten sie ihre Möglichkeiten, weil die individuelle Klasse von Bochum ist immer noch gegeben. Trotzdem ging dann Preußen Münster auch durch einen Konter in Führung. Und Imad Rondic, die Kölner Leihgabe mit einem schönen Lupfer zum 1:0. Da muss ich sagen, das freut mich für den Jungen besonders. Da sieht man einfach, was Selbstbewusstsein, Vertrauen eines Trainers ausmacht. Und diese pure Erleichterung auch im Preußens Stadion, als dann Rondic, wie gesagt, die Führung für die Münsteraner erzielt hat, das war schon bombastisch. Aber es war natürlich klar, dass Bochum dann noch aktiver werden wird, mehr ins Risiko geht, offensive Impulse setzen wird. Haben wir unter anderem dann noch einen Quarteng gebracht, einen Olsen gebracht. Und am Ende ist es dann halt so ein unaufmerksamer Moment in der Münsteraner Defensive, den Miyoshi ausnutzt und am Ende den doch verdienten Ausgleich erzielt, weil sie vor allen Dingen in Hälfte 2 dann ordentlich Druck auf das Münsteraner Tor gemacht haben und sich auch belohnt haben. Deswegen ist es auch so wichtig, dass Preußen Münster jetzt nicht aufgibt, die positiven Aspekte mitnimmt. Wie gesagt, sie sind nicht nur stur in dem 4-4-2-System mit Mittelfeldraut und Ballbesitz. Nein, können auch mal ein bisschen umstellen, variabler agieren, ihren Spielstil etwas erweitern, ihren Horizont erweitern und sich so dann auch mal diese Dreckingpunkte ergaunert. Wie gesagt, ist nicht immer schön, aber im Abstiegskampf zählen dann halt auch Punkte und das geht dann auch manchmal zu Lasten der Schönheit und auch der spielerischen Entwicklung. Spielerische Entwicklung, ja. Da sind wir beim zweiten Spiel. Spielvereinigung Grotte führt gegen den ersten FC Magdeburg. Hinspiel ging 5:4 für Fürth aus in Magdeburg. Und jetzt im Rückspiel genau das Gegenteil. Magdeburg gewinnt bei den Fürthern mit 5:4. Ja, und wenn ich natürlich jetzt den 9 Tore habe, spricht natürlich vor allen Dingen für die Offensive beider Teams und eher gegen die Defensive. Fürth, wie gesagt, das ist unter Heiko Vogel so ein, wirklich so eine Auf und Ab. Nach dem Sieg folgt meistens dann auch eine krachende Niederlage. Und das Spiel gegen Magdeburg hat deutlich aufgezeigt, dass sie trotz der Verpflichtung von einem Jan Elvedi vom 1. FC Kaiserslautern in der Innenverteidigung defensiv noch nicht so stabil stehen. Dementsprechend hat Heiko Vogel auch reagiert, hat Ziereis, einen weiteren Innenverteidiger, in Minute 37 für den offensiven Flügelspieler gebracht, auf Fünferkette umgestellt. Dann wurde es ja auch besser, weil sie dann gar keinen Gegentreffer mehr kassiert haben. Aber wie gesagt, Fürth hat es versucht, mutig anzugehen, was ja auch gut ist gegen Magdeburg. Da musst du dann nochmal ins Fortchecking gehen, frühes Pressing, sie gar nicht in diese Ballzirkulation kommen lassen, ihnen auch die Lust am Spiel nehmen und dann, wie gesagt, über den Dari Keller schnell diese Jungs dann auch in die Tiefe schicken, kontern und so dann auch früh den Sargnagel drauf machen. Und es ging ja auch gut los. Wie gesagt, Pianos, so ein Innenverteidiger, macht die Minute 8 nach Vorlage von Aaron Keller. Das 1:0, Fürth geht in Führung, Euphorie war da, die Mannschaft war da. Aber wenn du dann natürlich direkt mit dem nächsten Angriff von Magdeburg durch ein Eigentor noch von einem Reno Münzen, jungen Linksverteidiger, direkt das 1:1 kassierst, alles weg. Da sieht man auch dieses fragile Selbstbewusstsein, was im Abschiedskampf herrscht. So ein, zwei Rückschläge und zack, hast du gar kein Selbstbewusstsein mehr, dann passen die Abstände nicht. Und Magdeburg unter Patrick Sander sind halt eine Mannschaft, wenn sie merken, unser Gegner hat Schwächen, nutzen sie eiskalt aus, gehen direkt drauf, setzen dann die Gegner unter Druck. Daraus ziehen sie auch ihre Energie, ihre Kraft, weil nach diesem 1:1 war Magdeburg sowas von am Drücker. Sie waren fokussiert, klare Prinzipien mit dem Ball. Barış Atik, der immer wieder von seiner linken Flügelposition in die Mitte gezogen ist. als Kreativkopf im offensiven Mittelfeld. Dafür ist dann halt ein Neuenberger, eigentlich Linksverteidiger, aber gelernter Offensivspieler, immer wieder nach vorne geschoben, sodass dann teilweise sogar ein 3-3-4-System war bei Magdeburg. Also vorne vier offensive Angreifer. Und dadurch haben sie es geschafft, dass Fürth ja gar nicht richtig aus der eigenen Defensive mehr rauskommen konnte. Und dann hat halt auch jemand wie ein Zukowski einen Sahnetag erzielt, insgesamt 3 Treffer zwischen Minute 13 und 33. In der von 20 Minuten macht dann Magdeburg 5 Dinger, führen also machen aus 0-1 innerhalb von 20 Minuten ein 5-1 für sich. Wie gesagt, und wenn er da war natürlich auch ein bisschen Glück dabei, dass da plötzlich auch jeder Schuss drin war. Schlieg hatte nicht den besten Tag im Fürther Tor. Klar, wenn du 5 Mal hinter dich greifen musst, wurde aber auch von seinen Vorderleuten gänzlich im Stich gelassen. Aber führt keiner noch wieder. Die erzielen ja kurz vor der Halbzeit sogar noch erst das 2-5 und dann das 3-5 durch Arifi, den Sechser, und durch Elvedi, den neuen Innenverteidiger, also von den Defensivjungs bei Fürth, machen hinten nicht ihren Job, aber vorne machen sie die Dinger rein, machen dann ja sogar noch durch den neuen Stürmer Latlev direkt nach der Halbzeit das 4-5. Aber dann hat Magdeburg und Patrick Sander eins gemacht. Sie haben Fürth den Stecker ziehen können, indem sie halt noch aggressiver gegen den Ball gearbeitet haben, teilweise dann Mattissen in die Innenverteidigung gesteckt haben, Fünferkette, tiefer Block, und dann auch sich auf das Spiel zerstören konzentriert haben. Also auch mal Abschießkampftugenden eingesetzt haben, nicht nur das Spielerische. Und so am Ende doch verdient diesen Sieg eingefahren, weil sie halt die erwachsenere, die clevere Mannschaft waren und die Fehler des Gegners eiskalt ausgenutzt haben. Nichtsdestotrotz muss natürlich auch im Defensivverbund bei Magdeburg einiges verbessert werden, wenn man selbst 4 Gegentreffer kassiert. Nichtsdestotrotz wird bei den Magdeburgern wohl eher das Positive überwiegen. Am Samstag positiv war auch der Auftritt von Hertha BSC Berlin bei der SV Elversberg. Vor dem Spiel war schon klar, Hertha BSC Berlin muss dieses Spiel gewinnen, um richtig Druck auf die vorderen Plätze aufzuüben, wo ja unter anderem auch die SVE steht. Haben ihren neuen Transfer Josep Brekalo bis zur 82. Minute auf der Bank gelassen. Dafür kam Seevolk auf der Rechtsverteidigerposition für Eitschberger wieder, aber das auch nur für 16 Minuten. Dann musste Seevolk wieder verletzt raus. Pascal Clemens, in der Vorwoche noch unglücklich gewesen, auf der Sechserposition neben dem Paul Seguin als eher defensivere Variante. Seguin, der dann immer wieder die offensiven Wege gegangen ist. Und Hertha BSC Berlin, das ist halt eine Mannschaft, wenn die einmal ins Rollen kommt, ist sie brutal. Also allein die Flügelstürmer, Winkler, Reese, das sind Jungs, die sind für Zweitliga-Verhältnisse schon zu stark im Dribbling, bockstark. Und dann ist auch so eine SV Elversberg, die sich ja jetzt in der Offensive erst nochmal wieder finden muss mit dem neuen Mittelstürmer, mit Mokwa, weil in der Hinrunde Ebnu Talib durch seine ganzen Treffer natürlich auch trotzdem den einen oder anderen Mangel im Spielaufbau der Elversberger kaschieren können. Und Mokwa hat halt einen rahmenschwarzen Tag, keine gute Aktion gehabt. Und Hertha BSC Berlin haben einfach ihre Stärken ausgespielt, sind immer wieder angelaufen, frühes Pressing. Und ihnen war natürlich auch klar, es ist egal, wie viele Chancen wir verballern, wir bekommen immer noch eine nächste, weil unsere spielerische Qualität da ist. Bedeutet, der Kopf nach jeder vergebenen Chance war trotzdem immer wieder oben. Und die Geduld war einfach da. Und das zeichnet ja auch ein Spitzenteam aus, dass sie geduldig ist, dass sie wartet, lauert, bis sich dann diese eine Möglichkeit, diese eine Lücke ergibt, um dann eiskalt zuzuschlagen. Das haben sie dann halt auch gemacht. Wissen auch, Standards sind bei erfolgreichen Teams, sehen es jetzt gerade beim FC Arsenal, aber damals auch beim Weltmeistertitel von Deutschland 2014. Standards sind enorm wichtig. Und so haben sie dann nach einer Ecke von Seguin das 1:0 erzielt, weil Pascal Clemens einfach schneller war als Christoph im Kasten Elversberger und vor ihm dann den Ball einnickt zur 1:0-Führung. Und mit dieser Führung dann in die zweite Halbzeit zu gehen als Berliner Hertha. Klar, du kannst das Spiel dann von vorne spielen. Du weißt, Elversberg muss kommen, müssen mehr Risiko gehen, desto länger das Spiel geht. Und deshalb auch diese gewisse Ruhe zu haben. Und wissen natürlich dann auch, ja, wenn wir dann in die Tiefe einen Winkler an Riese schicken können, dann wird es brandgefährlich. So auch beim 2:0. Riese wird geschickt. Schöner Querleger auf Lukas Schuler und der schiebt mit rechts dann lockerlässig ein. Und am Ende macht dann sogar Toni Leistner, der Innenverteidiger, das 3:0. Nach Vorlage von Jeremy Duziak steht er einfach am zweiten Pfosten nochmal frei. Hat ja im Interview danach auch gesagt, dass er eigentlich so als Blocker eingeteilt ist, der den Verteidiger blockt, damit seine Mitspieler per Kopf oder per Fuß nach Ecke oder Freistoß zum Abschluss kommen. Jetzt hat er einfach gesagt, ich habe geblockt und habe dann einfach am zweiten Pfosten gewartet. Da kam der Ball zu ihm und wenn selbst ein Toni Leistner trifft, weißt du als Hertha, du hattest einen richtig guten Tag. Und schaue ich mir auch mal die Einwechslung an bei Hertha. Also ein Eitschberger kommt rein, ein Duziak, ein Gröning, der schon gut getroffen hat, Kevin Sesser in den vergangenen Wochen auch mit starken Leistungen und dann halt ein Prekalo. Das ist schon echt stark. Und auf der Bank hast du halt noch einen Brooks gehabt, Bundesliga-Fahne, Innenverteidiger. Martin Dardai, lange Zeit Stammspieler bei den Herthanern. Und mit Mamusa Lum immer noch ein riesen Top-Talent fürs zentrale Mittelfeld. Also der Kader der Hertha ist auch einfach schon so in der Breite bockstark aufgestellt. Und mit 34 Punkten immer noch 5 Punkte auf Rang 3. Aber sie kommen so langsam ran, robben sich nach oben und diese Siege sind einfach Gold wert, indem es vielleicht nicht direkt funktioniert, aber diese Ruhe bewahren, ruhig sind und dann auf den entscheidenden Moment warten. Ja, auf den entscheidenden Moment gewartet hat auch der SC Paderborn gegen den ersten FC Nürnberg. Für die Paderborner eine sehr schwierige Aufgabe, weil Nürnberg sich seit Wochen in einer guten Form befindet. Die mussten jetzt allerdings auf Innenverteidiger Gruber verzichten. Dafür kam Mikritschan rein, ein neuer Innenverteidiger, der aber auch einen rabenschwarzen Tag erlebte. Und der SC Paderborn, ja, die haben jetzt am Deadline Day noch Luis Engels an die TSG Hoffenheim verloren fürs zentrale Mittelfeld. Aber momentan war Eno Backup. Castaneda und Bauer waren die Stamm-ZM. Trotzdem natürlich für die Kaderbreite tut es schon weh. Es fehlte immer noch Bilbia, Trainer Kettemann war nicht dabei, dafür, weil er gesperrt war, dafür dann halt Co-Trainer Pit Reimers. Diesmal auf der Bank der Ostwestfalen. Und trotzdem Paderborn, die haben weiterhin in Stiefel runtergespielt. Also wie gesagt, das ist egal, wer da weggeht. Die haben halt klare Prinzipien, die haben klare Vorgaben, auch was Neuzugänge angeht, was für ja, spielerische Attribute die mitbringen müssen auf den jeweiligen Positionen. Klare Profile auch. Und deshalb funktioniert der Paderborner Weg seit Jahren auch. Deswegen sind sie in Liga 2 immer mit oben dabei. Und teilweise steigen sie dann halt auch mal in die Fußball-Bundesliga auf. Klar brauchst du dann auch so ein bisschen Glück, so der Elfmeter für Paderborn in Minute 26, ein bisschen umstritten. Da wurde Kuda ja am 16er gefoult, aber das ist natürlich dann auch wichtig, solche Geschenke dann anzunehmen. Klaas bleibt dann eiskalt, macht dann das 1:0 direkt mit der nächsten Aktion. Ist Kuda am zweiten Pfosten nach Vorlage von oder nach Flanke von Castaneda auch frei und Laurin Kuda für mich auch ein unglaublicher Spieler in dieser Saison. Wie gesagt, ein Elfmeter ausgeholt, ein Treffer heute erzielt, aber vergangene Saison keine Rolle gespielt und jetzt auf der rechten Schiene unglaublich wichtig. Einer, der auch ähnlich wie Denzel Dumfries bei Inter Mailand immer wieder auch durchstartet im 16er am zweiten Pfosten wartet und mit seiner hervorragenden Schusstechnik dann halt auch aus Spitzenwinkel Treffer erzielen kann oder Bälle vorbereiten. Und das ist natürlich auch eine absolute Waffe, weil die Verteidiger dann auch wissen, okay, Kurda, wenn der kommt, müssen wir auch immer einen Spieler abstellen, der ihn dann deckt. Und dadurch wird dann auch Platz frei in der Mitte, beispielsweise für einen Steffen Tigges oder Sven Michel, die dann abschließen können. Und das, diese Gefahr dann auch zu erzeugen oder auch diese Wege dann zu gehen, diese langen Wege, wie Laurin Kurda es tut, das ist halt einfach auch dann maximale Bereitschaft. Klar, wenn dann auch Lubach für Nürnberg die rote Karte sieht, in Unterzahl, klar spielt das Paderborn dann auch in die Karten, weil sie halt auch so spielstark sind, so ballsicher, sich dann da durchzukombinieren oder auch den Ball einfach zu halten, die Zeit runterlaufen zu lassen, die Nürnberger dadurch natürlich auch unter Druck zu setzen, weil Nürnberg muss dann ja kommen, werden hektischer und dann die Lücken, die dann daraus entstehen, zu bespielen. Und das kann Paderborn auch sehr gut. Sie haben sich auch nochmal weiterentwickelt. Nicht nur diese Halligalli, Heavy Metal, Frühpressen, Schnellkurs nach vorne, sondern auch mal den Ball zirkulieren zu lassen im Mittelfeld mit so technisch starken Spielern, wie es ein Santiago Castaneda ist, wie es ein Mika Bauer ist, Sebastian Klaas. All das sind Spieler, die technisch sich zum einen ein hohes Grundpotenzial mitgebracht haben, aber sich auch nochmal enorm weiterentwickelt haben. Unter einem Kwasniok in der vergangenen Saison, unter jetzt einem Ralf Kettermann in dieser Saison. Diese Qualität dann auch zu besitzen und auf den Platz zu bringen, das ist es, was mich so beeindruckt. Und dann sind wir bei der Partie Schalke 04 gegen Dynamo Dresden. Schalke wieder mit einer Viererkette, Timo Becker als Rechtsverteidiger. Sah ja vergangene Woche gegen Bochum nicht so gut aus. Auf links, diesmal Musa Njai, der Neuzugang vom RSC Anderlecht, davor mit einem Dreier-Mittelfeld. Drei spielstarke Jungs mit Schallenberg, Elfausi und Lubicic. Und vorne Dzeko, erster Startelf-Einsatz. Dahinter mit Gomisen, spielstarker Stürmer. Und mit Kenan Karaman, einer, ja, der gerne um so einen richtigen Mittelstürmer herumwirbelt und dort auch die gewisse Gefahr erzeugt. Was ich gesehen habe, war, dass Dresden vor allen Dingen über einen Lämmer, über links, Timo Becker auf der rechten Seite immer wieder überlaufen konnte. Also Timo Becker für mich entweder ein rechter Innenverteidiger oder ein rechter Schienenspieler, weil er braucht immer noch so einen Spieler neben sich oder hinter sich, der ihn dann auch so ein bisschen unterstützt. Da sieht man auch seine Limitierungen, so ein bisschen das Stellungsspiel dann auch. Da ist er viel zu sehr unter Druck gesetzt. Deswegen bin ich auch dafür, dass Schalke wieder auf eine Dreierkette umstellt. Oder Lubicic, der in Hälfte 1 eher auf der linken Seite, auf der 8 agiert hat. In Hälfte 2 wurde es dann besser, als er auf der rechten 8er-Position gespielt hat. Jemand dann halt als Unterstützung zu haben, der dann halt auch mal mit Timo Becker den Gegenspieler doppeln kann, so dann der Ball erobert wird. Also da sehe ich schon die ganzen Limitierungen. Vor allen Dingen in Hälfte 1, wenn bei Schalke mal was ging, dann ging es halt viel über Elfausi, Lubicic komplett limitiert gewesen oder unsichtbar in Hälfte 1. Und diese spielerischen Aspekte waren halt gar nicht da. Dresden am Anfang natürlich auch ehrfürchtig, haben ein bisschen tiefer gestanden, haben erstmal geguckt, was bietet Schalke an, was haben sie so im Köcher, haben Edin Dzeko gut limitieren können, gut einfangen können. Wie gesagt, weil aber aus dem Mittelfeld auch kaum was gekommen ist. In Hälfte 2 wurde es dann besser, als Aouage gekommen ist für Gomis, der dann so ein bisschen die linke Seite bespielt hat, den linken Flügel, Dejan Lubicic, dann den rechten Flügel, Edin Dzeko, als kompletter Mittelstürmer, Karaman so ein bisschen auf der 10, als dann so ein bisschen so ein 4-2-3-1 wurde mit Schallenberg, Elfausi auf der Doppel-6. Da kam mehr Struktur rein. Da ging das Spiel dann auch mehr in die Breite, mehr Aspekte. Auch Timo Becker hat sich offensiv mehr getraut, auch ein paar gute Flanken geschlagen. Und dann wurde es auch besser, weil Schalke dann halt auch ein offensives Konzept hatte, einen offensiven Plan hatte. Dadurch, dass sie dann halt Dresden immer wieder in die Breite gezogen haben, wurde in den Zwischenräumen Plätze frei, wo dann halt mal Karaman reingegangen ist oder ein Dzeko dann halt mehr Platz hatte auch. Für seine Aktion. und er dann auch endlich mal die Zuspiele bekommen hat, die er braucht. Weil, wie gesagt, wenn du den Dzeko in der Box anspielst, ist er technisch so stark und auch Torjäger genug, dass er weiß, ich hau den Ball rein. Macht er dann bei dem 1:0 und 2:0 auch sehr, sehr gut. Beim 1:0 dann halt die schöne Flanke von Aouash und Dzeko haut den dann einfach volley schön rein. Und beim 2:0 ist dann halt Elfaruzi, der Dzeko super mit dem Steckpass freispielt und der ist dann auch eiskalt vor dem Kasten, macht das 2:0, wird ausgewechselt, Moussa Sylla kommt, der verballert eine Chance und das war die Initialzündung für Dynamo Dresden, die dann mehr Risiko gegangen sind, haben mit Vincent Vermaelen einen weiteren Mittelstürmer gebracht, Ben Bobtzien, Frühling, Kutschke, also da kam nochmal richtig Offensivpower von der Bank. Auch dank des breiteren Kaders durch das starke Transferfenster von Sören Gonter kommt nochmal Qualität wirklich von der Bank und dann war da richtig Druck auf das Schalker Tor. Schalke wurde immer passiver. Dresden haben das Heft des Handels in die Hand genommen. Dann kassierst du durch Hasan Kurucay per Eigentor den Anschlusstreffer und am Ende war nur noch Dresden am Drücker und es war wirklich nur eine Frage der Zeit, bis sie dann auch das 2:2 erzielen können. Am Ende war es dann der neue Abwehrchef Thomas Keller mit seinem zweiten Saisontor, der Münze 87 nach Vorlage von Kutschke den Ausgleich erzielt. Und da muss ich sagen, Schalke, erste Halbzeit sehr passiv gewesen, dann eine gute Phase gehabt, so bis zur 70. Minute, also die 25 Minuten nach der Pause, top. Und dann nach der Auswechslung von Dzeko war alles wieder weg. Und man hat einen Abstiegskandidaten, was Dresden immer noch ist, trotz dieser sehr starken Rückrunde, wieder vollkommen ins Spiel kommen lassen und somit dann auch verdientermaßen die Tabellenführung verspielt. Am Sonntag hatten wir dann noch drei Partien zum einen KSC gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, also Düsseldorf holen sich einen Punkt, sind jetzt auf Rang 13, also haben jetzt ein bisschen Abstand zu den Abstiegsplätzen. Der KSC mit dem nächsten Punkt, Rang 9, Klassenerhalt, rückt immer näher. Ja, was soll ich sagen? Also Düsseldorf hat das Glück, dass sie Cedric Itten vorne einen bockstarken Mittelstürmer haben, der ihn dann den einen oder anderen Punkt rettet und anscheinend auch den Klassenerhalt bringt. Wobei es sind natürlich auch nur 3 Punkte bis Rang 17 Dresden, also maximal eng. Da trügt so ein bisschen der Tabellenplatz. Aber der KSC jetzt mit 27 Punkten, 6 Punkte vor Dresden auf 17, 5 vor Münster auf 16. Das ist schon wichtig. Also wie gesagt, ich glaube, beide Mannschaften können mit diesem Punkt sehr, sehr gut leben und damit auch einen weiteren Schritt Richtung Klassenerhalt machen. Also spielerisch habe davon jetzt auch nicht allzu viel gesehen, war jetzt nicht ganz so interessant, diese Partie. Aber es freut mich einfach für beide Teams, dass sie weiterhin so gut punkten können. Einen ganz wichtigen Sieg hat Arminia Bielefeld gegen Eintracht Braunschweig eingefahren in den Abstiegskampf. Vor allen Dingen dank Mittelstürmer Ul Edrikes, der ja direkt mit der ersten Aktion das 1:0 erzielt hat. Der lettische Stürmer, der neu in die Startelf gekommen ist. Das war auch ein richtiger Blitzstart. Bei Minute 8 macht Sidi Sané den Ausgleich für Braunschweig. Frenkert, der andere Neuzugang, erzielt das 2:1. Wörl macht dann kurz vor der Halbzeit noch das 2:2 und am Ende Udrikis mit seinem zweiten Treffer das 3:2. Das war es im Schnelldurchlauf. Ganz wichtig war die Arminia mit vielen spielerischen Elementen drin, also Marius Wörl, Rochelt, beide zusammen gehören noch bei Hannover 96 gewesen. Da sieht man auch diese spielerische Klasse, die sie haben. Wörl, Rochelt immer wieder abgewechselt, wer dann der linke offensive Mittelfeldspieler war und wer der linke Flügelspieler war. Viele Dribblings und auch ein gutes Auge gehabt, wie gesagt, für die Räume, die sich geboten haben. So als Fernsehzuschauer habe ich oft gedacht, da ist da gar kein Platz. Und plötzlich spielen sie dann solche Pässe, raumbrechende Pässe durch die Abwehrreihen hindurch und belohnen sich dann so. Für mich ein verdienter Sieg für Bielefeld, natürlich ganz, ganz wichtig, die damit auch so ein bisschen aus der Abstiegszone oder so ein bisschen Luft Luft schnappen können in diesem Abstiegskampf. Klar, wie gesagt, immer noch 2 Punkte Vorsprung auf Preußen Münster. Also es ist immer noch super eng. Aber so ein direktes Duell gegen den Konkurrenten zu gewinnen, ist auch enorm wichtig. Und dann kommen wir zur besten Mannschaft dieses Spieltags, meiner Meinung nach, mit Darmstadt 98 zusammen. Hannover 96, die Holstein Kiel auseinandergeschraubt haben, will ich schon sagen. Also was Hannover da gemacht hat, das war unglaublich. Die haben teilweise Tiki-Taka gespielt, Yokota, der rechte Flügelspieler mit Asilko und Kili, dem offensiven Mittelfeldspieler, Kurzpässe gespielt, so dann die Kieler Defensive auseinander dividiert hat. Wie gesagt, mit einer Körpertäuschung 2 Verteidiger aussteigen lassen, dann einfach ein ganz einfacher Doppelpass und so dann im 16er zu gelangen, das ist schon bockstark. Also Christian Titz, was der da gerade formt, ist eine überragende Mannschaft. Das Einzige, was bei Hannover 96 halt der Fall ist, dass sie manchmal unkonzentriert sind in ihrem Spiel, so leichte Fehler drin haben, sich dadurch dann auch nicht belohnen können. So war es zumindest oft in der Hinrunde. Aber jetzt nochmal durch den Transfer von dem Elias Saad auf dem Flügel, von dem Thordarson, der ebenfalls auf dem Flügel spielen kann, also nochmal mehr Breite in den Kader bekommen hat, das ist schon, also da ist einfach maximale Qualität da. Wenn ich dann sehe, dass zum Beispiel Noah Weisheit nur auf der Bank war die ganze Zeit, der in den letzten Wochen auch starke Leistungen gezeigt hat, dann zeigt es einfach auch einfach, wie tief dieser Kader ist. Und ganz wichtig für einen Aufstiegskandidaten ist halt auch, einen Mittelstürmer zu haben, der trifft. Und den haben sie mit Kellmann, der direkt auch seine erste Chance genutzt hat. Ja, und für Kiel wird es langsam wirklich richtig brenzlig. Also die kommen gar nicht richtig weg vom Fleck, verlieren halt, wie gesagt, erneut gegen eines der Übermannschaften in dieser Liga. Aber das war dann halt auch, man hat gemerkt, teilweise war das Spiel der Hannoveraner viel zu schnell für sie, sind gar nicht richtig in die Zweikämpfe reingekommen und so ein Negativtrend zeichnet sich jetzt halt ab. Und diese Liga ist so eng, da kann es dann auch schnell passieren, dass sie dann so richtig tief in den Abstiegskampf rutschen könnten. Ich wünsche es ihnen nicht, weil ich mag Kiel, sehr sympathische Truppe, aber Vorsicht ist in dieser sehr engen Liga geboten.
Domes Darmstadt Talk.
Kommen wir nun zum Lilientalk, wo ich über meinen Herzensverein, den SV Darmstadt 98, spreche. Und Darmstadt hatte ja am Samstagabend wieder ein Topspiel in der zweiten Bundesliga gegen den ersten FC Kaiserslautern. Das mittlerweile vierte Samstagabend-Topspiel. Und es folgt auf jeden Fall noch ein fünftes. Also da können sich die Darmstädter diese Saison, ich denke mal, nicht beschweren. Denn die Topspiele am Bölle sind immer was Besonderes. Und das hat man an diesem Samstag wieder gesehen. Eine schöne Choreografie der Darmstädter. Komplett in blau gehaltene Tribüne mit in weißen Schriftzügen, die Buchstaben SVD. Also das hat wirklich Stimmung gemacht. Aber auch die Kaiserslautern-Fans haben sich nicht lumpen lassen. Und ja, mit Pyro und Rauch für Stimmung gesorgt. Da können sie sich, glaube ich, mal an Union Berlin von diesem Wochenende Beispiel nehmen, wie man es machen könnte. Ja, denn es gab ja auch zwischenzeitlich kurz nach der zweiten, nach Anpfiff in die zweite Halbzeit einen kurzen Zwischenfall. Aber fangen wir von vorne an. Denn, ja, wie soll ich groß sagen, das Spiel ging 5 Minuten. Da gab es schon den ersten Elfmeterpfiff für Darmstadt 98 und wirklich schön rausgespielt. Nürnberger in die Schnittstelle. Marseller konnte dann mit seinem Tempo diesen Pass dann noch bekommen und wurde dann regeltechnisch oder regelunwidrig im 16er gefoult. Somit gab es dann auch keine Diskussionen, dass es den Elfmeter gibt. Der Schiedsrichter hat sich auch sehr schnell entschieden. Und so trat dann wieder Fraser Hornby an, der ja eine 100%-Quote bei Elfmetern hat und letzte Woche gegen Hertha ja schon für ein Comeback gesorgt hat mit eben seinem Elfmeter. Und den verwandelt er auch wieder zum 1:0 für Darmstadt nach 5 Minuten. Und die Kaiserslautern-Spieler waren wohl sehr überrascht davon, denn sie haben wirklich, ja, man will fast sagen, die ganze erste Halbzeit keinen Fuß wirklich in dieses Spiel bekommen. Denn nur kurze Zeit später stand es dann auch schon 2:0. Und ein Überraschungsspieler hat dieses Tor gemacht, nämlich Finn Lakenbacher, der kurzfristig für Isak Dietbeck in die Startelf gerückt ist, da dieser Probleme am Bein hatte. Und ich persönlich muss sagen, ich war ziemlich überrascht. Ich hätte eher gedacht, dass er vielleicht einen Ada Güler bringt. Bartosz Bielek ist ja leider auch verletzt. Aber man muss sagen, Finn Lakenbacher hat wirklich ein sehr, sehr starkes Spiel gemacht. Denn, wieder, das ist nicht nur sein erstes Tor in dieser Saison, sondern auch sein erstes Tor überhaupt am Böllenfalltor. Und man hat einfach gesehen, wie besonders das für diesen noch jungen Mann ist. Er hat sich ja wirklich positiv gesehen fast nicht mehr einbekommen. Fast alle Spieler sind zu ihm gegangen und haben ihm gratuliert. Das zeigt einfach nochmal diese Verbundenheit zwischen der Mannschaft. Wenn einer ausfällt, dann ist der andere sofort da und wird von allen unterstützt. Aber man muss auch die Vorlage von Hornby da zugute ziehen. Denn wie er diesen Ball festgemacht hat und es geschafft hat, zwischen drei Kaiserslautern-Spieler diesen Ball noch zu Finn Lakenbacher zu bekommen. Also das war wirklich hohe Kunst. Und damit hat er jetzt wieder, ist Hornby wieder an 2 Toren beteiligt. Also wirklich sehr, sehr stark. Doch das war es noch nicht, denn es gab noch das 3:0 kurz vor der Halbzeit. Ein Kopfball über Kai Kleefisch. Also Kai Kleefisch hat dann das 1:0 gemacht und auch er mit seinem ersten Saisontor. Also Lakenbacher erstes Saisontor, Kleefisch erstes Saisontor, der wieder in die Startelf gerückt ist, nachdem letzte Woche gegen Hertha Niklas Schmidt von Anfang an starten durfte. Und Kai Kleefisch hat halt einfach wieder auf der Sechserposition gezeigt, wie wichtig er ist. Hat da Bälle festgemacht. Zusammen mit Akiyama ist das wirklich ein sehr starkes Sechser-Duo, das Darmstadt da aufgebaut hat. Und dann ging es auch in die Halbzeit und man muss wirklich sagen, Kaiserslautern kann froh sein, dass es nur mit einem 3:0 in die Halbzeit geht. Hätte Darmstadt die eine oder andere Chance mehr ausgespielt, wäre vielleicht sogar ein 4:0 möglich gewesen. Also da kann sich Kaiserslautern wirklich glücklich schätzen, dass sie mit Kral einen guten Torhüter haben an diesem Abend. Denn es ging in der zweiten Halbzeit munter weiter, allerdings erstmal auf eine unschöne Weise. Die Kaiserslautern-Fans haben dann nämlich angefangen, wieder mit Pyro und Böllern. Und einer dieser Böller ist nur knapp neben Magica explodiert. Und das hat man ihm dann auch angesehen. Er lag wirklich kurz auf dem Boden, war völlig verwundert. Man hat ihm wirklich angesehen, dass er gerade nicht wusste, was passiert ist. Der Schiedsrichter hat das Spiel auch gleich unterbrochen, ist zu ihm gegangen, hat nachgefragt und ja, Magica hat sich einfach nur die Ohren zugehalten. Wahrscheinlich, weil er wirklich so einen Pfeifton hatte. Also da denke ich mir, sowas muss wirklich nicht sein. Pyro kann schön sein und ja, man weiß ja auch, warum die Fans das machen. Aber wirklich, so Böller aufs Feld zu werfen, das gehört sich einfach nicht. Und das ist einfach nur, auf Deutsch gesagt, ekelhaft und respektlos. Und da hätte sonst noch was passieren können. Also, sowas muss wirklich nicht sein. Und ich war eigentlich froh, dass da wirklich nichts Schlimmeres passiert ist. Und auch, dass der Schiedsrichter das Spiel sofort unterbrochen hat. Aber Kaiserslautern kam dann erstarkt, wenn man so sagen möchte, aus der zweiten Halbzeit. Sie hatten dann zumindest bessere Chancen, hätten sogar das 3:1 machen können, vielleicht sogar auch machen müssen. Haben sie nicht, weil bei Kaiserslautern wirklich an diesem Abend ja einfach nichts laufen wollte, wenn sie dann mal die Chancen hatten, eben zum Beispiel über Mergin Berisha, den sie neu geholt haben, dann war einfach immer entweder Schuhen da oder ein Bein vom Darmstädter, wodurch der Schuss noch abgefälscht wurde und nicht ins Tor ging. Ja, und dann ist es so, wie man es im Fußball sagt, wenn du deine Chance nicht machst, dann nutzt sie der Gegner und Darmstadt in der 90. plus 2 dann nochmal ein guter Steckpass. Da sind sich Rasmussen und Kral, der Verteidiger und der Torhüter von Kaiserslautern, nicht einig, wer zum Ball hingehen soll. Marseller sagt Dankeschön und hebt den Ball über Kral hinweg zum 4:0. Und ja, man muss wirklich sagen, dass dieses Ergebnis, wie gesagt, schon zur Halbzeit hätte stehen können. Also Kaiserslautern kann sich wirklich bei ihrem besten Spieler Kral heute im Tor bedanken, dass der da die Bälle teilweise wirklich artistisch rausgeholt hat. Sonst wäre es vielleicht wirklich mit einem 5-0, vielleicht sogar 6-0, 6-1 ausgegangen. Also wirklich Respekt da an Kral. Und ja, damit ist Darmstadt jetzt neuer Tabellenführer in der zweiten Liga mit 41 Punkten. Also wirklich ein sehr, sehr starkes Ergebnis, nachdem ja, Schalke jetzt das fünfte Spiel hintereinander nicht gewonnen hat und Elversberg gegen Hertha verloren hat. Aber es ist wieder alles offen. Hannover hat gewonnen gegen Kiel 3-1. Bedeutet, es sind zwischen Darmstadt dem 1. und Hannover dem 5. nur 3 Punkte. Also das kann sich nächstes Wochenende wieder komplett drehen. Und ja, also ich denke mal, wenn das so munter weitergeht, wird es wirklich bis zum 34. Spieltag spannend, was den Bundesliga-Aufstieg angeht. Aber ich sag mal, das wollen wir ja sehen. Wenn es wirklich bis zum Ende so spannend bleibt, als nächstes geht es nach Braunschweig, wo ich dann auch persönlich wieder vor Ort bin. Schön passend zum Valentinstag. Also andere gehen schön essen, machen was mit dem Partner, der Partnerin. Ich gehe zum Fußball. Also ja, ich hoffe, ihr seid dann wieder mit am Start und unterstützt die Lilien weiterhin.
Klein Riesings, Großer der Woche. Klein Riesings, Großer der Woche ist in dieser Woche Edin Dzeko, der Mittelstürmer des FC Schalke 04, mit seinen Treffern 2 und 3 im dritten Pflichtspiel für die Knappen. Diesmal durfte er als allererstes Mal von Anfang an ran und hat direkt bewiesen, er ist ein super Wandspieler, einer, der die Bälle verteilen kann. Und er besitzt trotzdem auch noch diese gewisse Spritzigkeit. Also trotz fast 40 Jahren immer noch super wendig. Und wenn er eins kann, dann vor allen Dingen abschließen. Bedeutet, die Torabschlüsse von ihm sind immer wieder eine Augenweide. Allein schon das 2:2, wo er einen hohen Ball direkt aus der Luft Volley nimmt und ihn ins lange Eck reinhaut. Bockstark. Und für mich auch einer, der mindestens zwei Verteidiger binden kann, wodurch dann auch seine Mitspieler wieder einen Musa, Silla, Gomis, Karaman mehr Platz haben. Also insgesamt ist er einfach eine absolute Bereicherung und könnte ein Gamechanger im Aufstiegskampf für den FC Schalke 04 sein. In dem Sinne, mein kleiner Riesingsgroßer der Woche, Edin Dzeko.
Domes Spieler des Spieltags. Der Spieler des Spieltags ist für mich Matthäus Zukowski, der Stürmer vom 1. FC Magdeburg. Am Freitagabend trafen Greuther Fürth und der 1. FC Magdeburg aufeinander und genau wie im Hinspiel gab es ein Offensivfeuerwerk. Das Hinspiel endete nur noch mit 5:4 für Greuther Fürth. Diesmal hat Magdeburg den Spieß umgedreht und das Spiel 5:4 gewonnen. Und einen großen Anteil daran hatte Matthäus Zukowski, der mit 3 Toren zeigen konnte, wie gefährlich er vor dem gegnerischen Kasten ist und wie wichtig er einfach für die Offensive von Magdeburg ist. Er stand jetzt zeitweise 5:1 für Magdeburg Und Zukowski hat auch in den letzten Spielen gezeigt, dass er einfach ein sehr guter Stürmer ist, den eben Magdeburg in dieser Saison braucht. Lange Zeit ja er die zweite Garde gespielt, immer wieder reingekommen, dann aber unter dem neuen Trainer immer mehr aufgewacht und Selbstbewusstsein getankt, jetzt eigentlich fast aus der Startausstellung nicht mehr wegzudenken. Und jetzt auch schon mit 9 Toren und einer Vorlage, also sprich in 9 Spielen, die er jetzt gemacht hat, 10 Scorerpunkte, das ist auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Leistung. Und ich denke mal, wenn Matthäus Zukowski so weitermacht, wird Magdeburg auch die Klasse halten. Das hat man in den letzten Spielen einfach auch gesehen. Und für ihn persönlich natürlich, wenn er so weitermacht, wird es die ein oder anderen Interessenten aus anderen Ligen geben, vielleicht von höher gestellten Zweitligisten oder vielleicht auch von Bundesligisten. Wer weiß, was da noch so kommt. Also dementsprechend Man of the Match für mich und Spieler des Spieltags Matthäus Zukowski.
Der helle Pfiff der Woche.
Der helle Pfiff der Woche geht diesen Spieltag an Dr. Max Burde, der Schiedsrichter der Partie Arminia Bielefeld gegen Eintracht Braunschweig. Das Spiel endete schlussendlich mit 3:2 für Arminia Bielefeld. Generell dieser Spieltag war sehr torreich und dieses Spiel, wie gesagt, trug mit 5 Toren gut dazu bei. War auch ein schön anzusehender Fußball von beiden Mannschaften und auch von Dr. Max Burda war es eine gute bis sehr gute Partie von Anfang an. Aber nicht nur von ihm, sondern auch vom Schiedsrichtergespann allgemein. Denn es gab einige Abseitssituationen, die geklärt werden mussten vom Schiedsrichtergespann. Und da gab es eigentlich nie wirklich Probleme. Das haben sie alles schnell und gut entschieden, ohne die Hilfe des VARs. Und auch der 4. Offizielle konnte zwischen den beiden Trainerbänken immer wieder für Ruhe sorgen. Klar, für beide Mannschaften ging es natürlich darum. Ein Dreier wäre sehr, sehr wichtig für den Klassenerhalt. Und da war dann natürlich auch klar, dass die ein oder anderen Worte fallen. Oh, aber der 4. Offizielle, man hat es immer wieder gesehen, konnte da gut zwischengehen. Und auch Dr. Max Boda zwischen den Spielern war eigentlich nie wirklich überfordert mit diesem Spiel, mit der kompletten Situation, hatte alles im Griff. Und auch dafür, dass es so ein Abstiegskracher war, gab es nur 4 gelbe Karten. 1 für Bielefeld, 3 für Braunschweig. Und dementsprechend auch da alles in Ordnung. Es gab eine knifflige Situation für Dr. Max Boda zwischenzeitlich, wo dann man auch auf 11 Meter für Bielefeld hätte entscheiden können. Aber Dr. Max Boda hat das sehr gut gesehen, stand gut und hat dementsprechend nicht auf Strafstoß entschieden. Da hat für mich auch Ulrikes, also der Stürmer von Bielefeld, ein bisschen zu viel draus gemacht. Aber in Goa war ein fairer Zweikampf von ihm. Natürlich ein bisschen rustikal, aber das kennen wir aus der 2. Liga. Also fand ich das auch gut, dass Dr. Max Boda das hat weiterlaufen lassen. Dementsprechend hat er dann auch seine Linie weiter gut eingehalten. Dementsprechend für mich auch verdient der helle Pfiff der Woche Dr. Max Burda.
Hey Leute, ich hab da wieder was richtig Tolles für euch. Ihr seid Single oder eure Freunde sind Single und Dating-Apps frustrieren euch einfach nur noch? Dann habe ich hier die Lösung für euch. Das neue Show-Konzept kennt ihr schon, erfunden in Köln, mittlerweile deutschlandweit zu finden. Und hier stellen eure Freunde euch dann per PowerPoint-Präsentation vielen Single-Leuten vor. Keine Angst, es ist ein Safe Space dort. Nebenbei gibt es auch noch leckere Getränke und einige weitere schöne Extras. Also schaut in die Shownotes und kauft euch Tickets für die nächste Version von Kennt ihr schon? Bald auch in eurer Stadt. Damit sind wir schon wieder am Ende dieser Folge angekommen. Bevor ich mich von euch verabschiede, aber natürlich noch einmal die 11 Tornetzer des 21. Spieltags. in einem 4-2-3-1, also 4-2-1-3 aufgestellt. Im Tor Johannes Schenk von Preußen Münster. Die Innenverteidigung bilden Lukas Frenkel von Eintracht Braunschweig und Toni Leistner von Hertha BSC Berlin, der eine Hütte erzielt hat. Auf der rechten Defensivseite Laurin Kurder vom SC Paderborn und etwas offensiver auf links Luca Marseiler vom neuen Tabellenführer Darmstadt 98. Die Doppel-6 bilden dann Kai Klefisch von Darmstadt 98 und Aseko Nkili von Hannover 96. Im Offensivmittelfeld dann Magdeburg-Stratege Barış Artık und vorne Fraser Hornby von Darmstadt 98. Edin Dzeko, der Doppelpacker vom FC Schalke 04. Und ebenfalls Doppelpacker Ulrikes von Arminia Bielefeld. Wir haben uns zwischen Edin Dzeko und Zukowski entschieden. Und weil Zukowski, das war dummes Wahl. Und ich hatte Edin Dzeko. Am Ende habe ich mich durchgesetzt. Deswegen steht Edin Dzeko in dieser Startelf. Es war diese Woche wirklich sehr schwierig. Viele super starke Spieler, die gut gescored haben und die einen wichtigen Impact für ihre Mannschaft hatten. Dementsprechend haben wir auch lange überlegen müssen, was diese Top 11 angeht. In der kommenden Woche wird es wahrscheinlich eher eine kürzere Folge geben, vielleicht auch gar keine, weil ihr wisst, hier in Köln ist Karneval und da muss ich natürlich schauen, ob ich es zeitlich und auch körperlich schaffe, eine Tornetz-Folge aufzunehmen. Deswegen wundert euch nicht, aber ihr bekommt natürlich dann auch alles rechtzeitig mitgeteilt über unsere sozialen Kanäle. Alles natürlich auch in den Shownotes, wie immer verlinkt. Also reinfolgen schadet nie. In dem Sinne wünsche ich euch eine wunderschöne Woche und wir sehen und hören uns dann bei der nächsten Tornetz-Podcast-Folge. In dem Sinne, gehabt euch wohl, euer Tornetz-Host Jan Kleinresing.